Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von 1820, dem Abendjournal im Kontrafunk. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern öffentlich geäußert, dass Menschen in Zukunft offenbar nicht mehr von ihrer gesetzlichen Rente leben können. Darüber spreche ich in dieser Stunde mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat die polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 präsentiert. Ist die Entwicklung tatsächlich so ermutigend, wie es die Mainstream-Medien darstellen? Dazu wird uns unser Kontrafunk-Kollege Jonas Greinberg Auskunft geben. Durch die Sendung heute führt sie Silke Bunners und gleich zu Beginn begrüße ich eine der erfolgreichsten deutschen Rockkünstlerinnen. Sie wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet und Udo Lindenberg bezeichnete sie als außerirdische Erscheinung mit einer Performance, die einen umhaut. Aber Julia Neigel, um die geht es, ist eben nicht nur Musikerin, sondern sie engagiert sich seit Jahren auch gegen den Maßnahmenirrsinn während der Corona-Zeit und gegen die Diskriminierung Ungeimpfter. In diesem Zusammenhang hat Julia Neigel nun Strafanzeige gegen 12 Beteiligte des Oberverwaltungsgerichts Bautzen gestellt. Warum, das wird sie uns jetzt persönlich erklären. Guten Abend, Frau Neigel.
Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Frau Neigel, wir haben im Kontrafunk schon mehrfach über Ihr Engagement und Ihren juristischen Kampf gegen den Freistaat Sachsen wegen der Corona-Maßnahmen berichtet. Und ich erinnere mich, als Sie im Januar mit uns hier in 1820 über einen Verhandlungstag am Oberverwaltungsgericht Bautzen wegen einer Normenkontrollklage sprachen, da klangen Sie noch recht optimistisch und haben den Termin auch eher positiv gesehen. Warum genau haben Sie jetzt Strafanzeige gegen Richter, Anwälte und Ministeriumsangehörige erhoben? Was ist passiert und was werfen Sie denen konkret vor?
Also ich bin nach wie vor optimistisch, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch im Januar wusste ich schon, dass wir einen notariell beglaubigten Urteilsentwurf in der Tasche haben, der schon zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt war. Den haben wir nämlich schönerweise bei einer Gerichtsakte gefunden, die uns zugeschickt wurde, in der E-Akte, wo die Anwälte zugreifen können über elektronische Daten, da war der nicht. Einer unserer Anwälte hat dann entschieden, die Papierakte sich schicken zu lassen, und das Gericht hat, so wie es dann auch später gegenüber der Presse mitgeteilt wurde, aus Versehen, also ganz versehentlich da reingeraten, also ist nicht herausgeholt, und dort einen Urteilsentwurf liegen gehabt. Den haben wir uns durchgesehen, der bestand aus 27 Seiten, da stand ganz unten, die Klage ist abzuweisen. Die Begründung kannten wir also schon seit 3,5 Jahren. Und dieser Urteilsentwurf, der ist entstanden in einer Zeit, in der noch nicht mal eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Es gab insgesamt 3. Und wir haben das die ganze Zeit gewusst, hatten das notariell, wie gesagt, beglaubigt, dass wir das schon längst haben. Und haben während der zweiten mündlichen Verhandlung auch nachgewiesen, dass diese besagte Lockdown-Verordnung, die ich mit einer Klageerweiterung angegriffen habe, die ursprüngliche Normenkontrollklage richtete sich nur gegen die 2G-Verordnung, dass die sogenannte Lockdown-Verordnung, dass die nur online als Entwurf stand, als sie behauptet wurde, verkündet zu sein und in Kraft getreten zu sein. Das konnten wir nachweisen. Und es war zu erwarten, dass das OVG, also das Oberverwaltungsgericht Bautzen, versucht, die Klage abzuweisen, weil hinter diesen 2 Verordnungen, gegen die ich vorgegangen bin und immer noch vorgehe, die ich angegriffen habe, steckt das einmal 2G, aus meiner Sicht, aus unserer aller Sicht, verfassungswidrig ist, weil es eine bedingte Zulassung war und weil die kulturelle Teilhabe nach dem Völkerrecht ausgesetzt wurde. Und im Weiteren steht, und das ist fast noch wichtiger dahinter, dass die Lockdown-Verordnung, die dann einen 4-Monate-Lockdown in Sachsen eingeleitet hat, dass die zumindest nicht an diesem 22. November 2021 stand da drauf, in Kraft getreten sein kann. Und im Urteil steht das jetzt so. Sie ist nicht in Kraft getreten am besagten 22.11., sondern laut denen erst 2 Tage später. Und dann, abstruserweise, so ein Urteil hat es noch nie gegeben, da muss sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht damit befassen, in einem Umschlag, da war das Gesetzes- und Verordnungsblatt drin, das viel zu spät gedruckt wurde, bei der Post in einer Filiale XY um 0 Uhr am 24., ohne dass die Bürger davon Kenntnis erlangen konnten. Das haben wir
aber
so noch nicht gehabt.
Mhm. Nochmal an dieser Stelle, Sie haben jetzt Strafanzeige gegen konkrete Personen erhoben. Also die sind namentlich, uns liegt ja die Strafanzeige, wir haben die gesehen, uns liegt das vor, da werden Namen aufgeführt.
Genau.
Was werfen Sie denen, den einzelnen Personen jetzt ganz konkret vor?
Also wir haben Richter von diesem dritten Senat angezeigt, weil die sich in diesem Urteilsentwurf schon namentlich befunden haben, weil da ein Stempel drauf ist. Und weil die sozusagen auch am späteren, nach 3 Jahren, späteren Richterspruch teilgenommen haben. Man kann sich vielleicht noch erinnern, es gibt sowas wie Menschenrechte, da steht drin, wir haben alle ein Recht auf ein faires Verfahren. Dazu gehört auch, dass ein Urteilsentwurf nicht vorhanden sein darf mit einer Ablehnung einer Klage, mit einem einzigen Ergebnis, noch bevor die Beweisaufnahme stattgefunden hat. Das ist aber hier passiert. Und da stehen Richternamen dabei. Das dürfen die eigentlich nicht. Ne? Die haben das jetzt als Arbeitsentwurf bezeichnet, ganz versehentlich und so. Das ändert nichts daran. Dann gibt es dort einen Pressesprecher, der hat die Verordnung geschrieben. Der war bei der mündlichen Verhandlung dabei und keiner wusste davon, nicht einmal die Medien. Und dann haben wir dort noch einen Anwalt, der die Regierung vertreten hat, der die Verfassung, die sächsische, geschrieben hat, sie aber so ausgelegt hat, wie er sie selbst gar nicht haben wollte, weil er war vorher auch noch Verfassungsrichter und hat es geht halt hauptsächlich um Ausgabe und Verkündung und Inkrafttretung einer Verordnung. Um dieses Thema hat sich alles gedreht bisher. Und er hat Dinge behauptet, die dürfte er nicht behaupten, weil er wusste, dass diese Verordnung, um die es da ging, nicht am 22., sondern viel später in Kraft getreten ist. Das hat er aber behauptet. Und so geht das halt von einer Person zur nächsten.
Lassen Sie uns kurz über diese Personalien, die Sie eben angerissen haben, sprechen. Also das heißt, habe ich das richtig verstanden, ein Pressesprecher war auch während der Verhandlung dabei? Wie kann das sein? Erklären Sie uns das.
Naja, das Gericht hat einen Pressesprecher. Jedes Gericht hat eine Pressestelle. Und diese Pressesprecher sind üblicherweise die Richter von irgendeinem Senat. In dem Fall nicht von dem Senat, also von dem Gericht, das da saß, sondern das ist einer von einem anderen Gericht gewesen, aber aus dem Oberverwaltungsgericht. Und dieser Pressesprecher ist natürlich auch Richter. Der war aber vor 2 Jahre davor Mitarbeiter des Justizministeriums und hat genau die 2 Verordnungen geschrieben. Der war für die verantwortlich, um die verhandelt wurde innerhalb der mündlichen Verhandlung. Der saß in der mündlichen Verhandlung, hat das alles mitgehört und er selbst ist derjenige, der im schlimmsten Falle verantwortlich gemacht werden kann dafür, wenn unsere Klage Erfolg hat. Das heißt, er hat natürlich ein extrem eigenes Interesse, das zu verhindern. Und er hat den Medien gegenüber während dieser mündlichen Verhandlung, da haben wir aufgezeigt, dass nur ein Online-Entwurf wegen dieser Verordnung online stand, dass das Gesetzes- und Verordnungsblatt noch nicht verkündet sein konnte, weil da noch keine Nummer dran stand und nichts. Dem war klar, wir haben diesen Punkt gefunden. Die meisten dachten ja, der Lockdown ist ausgerufen und die Verordnung zum Lockdown wird ja online dann schon richtig sein. Aber da stand nur ein Online-Entwurf und da stand nur ein Entwurf, dass das jetzt alles geplant ist und das schon längst in Kraft sein soll. Aber das Wesentliche, das Gesetzes- und Verordnungsblatt, dessen Nummer fehlte in diesem Entwurf. Und deswegen war klar, dass das nicht verkündet sein kann, weil das braucht es für eine Verkündung und erst recht für ein Inkrafttreten.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie da regelrecht in ein Wespennest gestochen haben?
Ja,
ich meine, wie kann es sein, dass Politik, Justiz und ja dann mittelbar eben auch die Presse, die vom Pressesprecher ja informiert wird, so eng miteinander verstrickt sind?
Exakt so ist das leider. Es ist halt wirklich so, dass wir haben ja immer gewusst, es gibt ein Problem mit der Gewaltenteilung. Man hat sich da auch hauptsächlich auf die Staatsanwaltschaft immer konzentriert. Da gibt es ja auch ein EuG-Urteil dazu oder ein EuGH-Urteil. Die haben gesagt, wir haben keine Gewaltenteilung, zumindest nicht, was die Staatsanwaltschaft betrifft. Das Problem gilt aber auch für solche Gerichte, weil die Minister, also in dem Fall der Justizminister und dessen Karriere Orientierung, da abhängig davon ist, ob die überhaupt an ein Oberverwaltungsgericht gesetzt werden und denen überhaupt diese Würde verliehen wird. Das bedeutet, die meisten müssen dann manchmal auch erstmal im Justizministerium buckeln, um überhaupt an Oberverwaltungsgericht arbeiten zu dürfen. Und so ist das zum Beispiel bei diesem einen Pressesprecher gewesen, der vorher im Justizministerium gearbeitet hat, die Verordnung geschrieben und dann Richter wurde. Und so ist das bei den allen. Der Vorsitzende von diesem Gericht, das waren 5 Richter, hat zugleich Jahre davor mit dem Anwalt der sächsischen Regierung zusammengearbeitet im Justizministerium. Der Anwalt der sächsischen Regierung war ein verrenteter Richter, der gleichzeitig im Justizministerium Jahre davor die sächsische Verordnung geschrieben hat. Das heißt, wir haben da eine Verknüpfung, die hat aus meiner Sicht nichts mehr mit einer Möglichkeit zu tun, dass wenn man dann Richter ist und erstmal durchs ganze Ministerium durchlaufen muss und dort natürlich lernt, was die wollen von einem, auch die politischen Interessen, dass man dann überhaupt noch kritisch handeln kann in einem Richterstuhl. Und meistens kann man das nicht beweisen, aber hier ist es eben beweisbar. Wir haben auch in unserem Rechtsteam einen Richter von einem Verwaltungsgericht, allerdings auch von der Ostsee. Und er hat ganz klar gesagt, ja, das machen die schon oft mit diesen Urteilsentwürfen, man darf sich bloß nicht erwischen lassen. Wir haben sie halt erwischt.
Werfen Sie noch einmal ganz kurz den Blick zurück. Was genau war in der Corona-Zeit Anlass? Wieso waren Sie selbst von den Regelungen betroffen? Warum haben Sie sich juristisch gewehrt?
Ja, also wir waren auf Tour. Ich war auf Tournee bundesweit und sollte auch nach Sachsen kommen. Und diese Tournee ging unter 3G. Das war, ich erinnere daran, geimpft, genesen und getestet. Und so haben auch die Menschen die Tickets für unsere Konzerte gekauft. Und dann wurde von einem Tag zum nächsten in Sachsen plötzlich 2G ausgerufen. Das bedeutet, alle, die die Tickets hatten, die einen natürlichen Gesundheitsstatus hatten und eben nicht in Anführungsstrichen geimpft waren, durften plötzlich nicht mehr auf meine Konzerte. Und das wurde uns 2 Tage vorher mitgeteilt, bevor wir nach Sachsen fuhren und das erste Konzert machen sollten. Dagegen habe ich mich verwehrt. Das wurde in einer Verordnung gemacht mit dem Hinweis, oh Gott, und jetzt kommt hier der so völlige Notstand. Und zwar genau an einem Wochenende, an dem kurz darauf, 2 Tage später, die pandemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben wurde, bundesweit. Und in diesem Gesetz, es hieß, also danach darf man ab dem 25., das war dann 3-4 Tage später, keine Verordnungen mehr kreieren in den Ländern, die Grundrechtseinschränkungen durchführen. Und außerdem war Tage davor die allgemeine Impfpflicht abgewehrt worden, bundesweit. Und damit war mir klar, okay, hier geht es darum, die Menschen über die Künstler zu zwingen, wenn sie die Tickets haben, das galt sicher nicht nur für uns, das galt für alle Künstler, die unterwegs waren, der kulturellen Teilhabe zu verwehren, die aber ein Menschenrecht ist und im Bundesverfassungsgerichtsurteil in einem ganz bestimmten, in einem zweiten Leitsatz als Menschenrecht nach Artikel 1 Grundgesetz in Verbindung mit 20 Grundgesetz deklariert ist, was im Völkerrecht steht. Mir war klar, hier soll ein Exempel statuiert werden und die Schwächsten in dieser Struktur sind natürlich die Künstler, die schon wirtschaftlich ausgeblutet waren und die froh waren, dass sie unter 3G überhaupt arbeiten durften. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass wir diese Förderprogramme nutzen mussten dafür, weil 3G war ja eine Personeneinschränkung in allen Hallen. Damit konnte man ja keine Gewinne einfahren. Das heißt, wir wurden vom Staat subventioniert, 3G machen zu können, trotzdem auf Tour zu gehen und damit halt auch letztendlich die Kosten tragen zu können. Und von einem Tag zum anderen, ab 2G, fielen diese Subventionsprogramme weg und dann hieß es, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Hallen voll zu machen. Wenn ihr jetzt aber absagt, wegen 2G zum Beispiel, wegen ethischen Fragen, so wie ich das gern gemacht hätte, dann müsst ihr die Kosten selbst tragen, die Produktionskosten. Versuchen Sie mal, eine Tournee, die einen Monat läuft, mit Produktionskosten, die in 6-stelliger Summe sind, dann abzusagen, ohne dass es irgendjemand auffängt vom Staat. Das war für mich ganz klare Erpressung. Deswegen habe ich gegen die Verordnung erstmal geklagt, mit dem Eilverfahren, die wurde abgelehnt. Und dann habe ich die Normenkontrollklage eingereicht und dann die Klage erweitert auf den Lockdown, der darauf folgte, der an einem besagten Montag hätte stattfinden sollen. Der wurde auch so gelebt und jetzt hat sich herausgestellt, die Inkrafttretung ist laut dem Gericht gar nicht an diesem Montag passiert, sondern Tage später, zwar auch abstrus in einer Filiale, nachts um 12, verschlossen hinter verschlossenen Türen, da hätte man einbrechen müssen und den Briefumschlag öffnen, weil kein Bürger davon Kenntnis erlangen konnte. Aber trotzdem, 3 Tage lang hat der Staat den Bürgern gesagt, ihr müsst alles schließen und ihr kriegt Strafen aufgebrummt. Und wenn ihr klagt, wird das alles abgewiesen, weil der Lockdown ist jetzt hier klar in Kraft getreten. Und bis heute sagt die sächsische Regierung nicht Bescheid, dass an diesen Tagen eben kein Lockdown durchgeführt werden durfte. Die müssten jetzt eigentlich verpflichtend den 600 Bürgern, das sind ja über 4 Millionen Menschen, sagen, ihr kriegt euer Geld zurück, die ganzen Strafen und all das für diesen Zeitraum, das ist bisher noch nicht passiert.
Die Sängerin und Songwriterin Julia Neigel hat Strafanzeige gegen Richter des Oberverwaltungsgerichts Bautzen und gegen Mitglieder der sächsischen Staatsregierung gestellt. Frau Neigel, wir werden das Thema weiter im Auge behalten und begleiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Der US-Präsident und der Papst. Wie ist der Konflikt zwischen den beiden einzuschätzen? Tobias Geil befasst sich in seinem Kommentar mit der Fehde zwischen Donald Trump und Papst Leo dem 14.
Seit Jahrhunderten klingt sie in den Weihnachtsliturgien der ganzen Welt. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen guten Willens. Es sind Worte, die trösten, die erheben, die zur Besinnung rufen. Und es sind Worte, die ein amerikanischer Präsident dieser Tage gegen einen Papst ins Feld führen könnte. Zu Recht. Papst Leo XIV. Hat den Angriff auf die Atomanlagen des Iran als inakzeptabel bezeichnet und zu Dialog aufgerufen. Man versteht den Impuls. Die Bilder des Krieges sind schrecklich. Aber hier beginnt die Frage, die man dem Heiligen Vater stellen muss. Welchen Frieden meint er eigentlich? Die Engelbotschaft des Lukas ist keine unbedingte Friedensgarantie für alle Menschen. Sie gilt den Menschen guten Willens, bone voluntatis. Der Evangelist hätte andere Worte wählen können, die Gläubigen, die Frommen. Er hat es nicht getan, er hat den Frieden an eine Haltung geknüpft. Und das bedeutet, die Verheißung gilt nicht, wo der gute Wille fehlt. Nun schauen wir auf das Mullah-Regime in Teheran, nüchtern. Dieses Regime hat die Vernichtung Israels zum erklärten Staatsziel erhoben. Nicht als gelegentliche Polemik, sondern als Doktrin, die Jahrzehnte trägt. Es hat die eigene Bevölkerung zu Zehntausenden ermordet, als dieser aufstand. Es hat Stellvertreterkriege von der Hamas bis zur Hisbollah finanziert. Und es hat sein Atomprogramm nicht zum Wohl der Menschheit betrieben, sondern als Werkzeug dessen, was Augustinus Malus Animus nennen würde, den bösen Willen in staatlicher Form. Der politische Pazifismus der letzten Jahrzehnte hat gegenüber dem Iran nicht den Frieden gebracht. Er hat Zeit gebracht. Zeit für das Regime, sein Programm fortzuführen. Das Atomprogramm von 2015 war ein Vertrauensvorschuss. Milliarden an eingefrorenen Geldern wurden freigegeben. Der Westen hat gehofft, Gutwilligkeit zu erzeugen, wo keine war. Das Ergebnis kennen wir. Das iranische Atomprogramm ist nicht zurückgegangen, es ist vorangeschritten. Jede Gesprächsrunde war eine weitere Runde, in der Zentrifugen liefen. Den Pazifismus hat Teheran nicht als Einladung zum Dialog verstanden, sondern als Deckung. Hier liegt der Kern des Vorwurfs an Papst Leo XIV. Nicht, dass er für den Frieden eintritt, das ist seine Aufgabe. Der Vorwurf ist ein anderer. Er ignoriert die Bone Voluntatis-Unterscheidung, die das Fundament der christlichen Friedensbotschaft selbst ist. Er behandelt das Mullah-Regime als Akteur guten Willens und wiederholt damit im theologischen Gewand genau den Fehler des westlichen Pazifismus der vergangenen 30 Jahre. Er schenkt dem Böswilligen Schutz und belastet den Gutwilligen mit Fesselung. Augustinus formulierte es klar: Gerecht sind jene Kriege, die ein erlittenes Unrecht vergelten. Und selbst das Ziel der Kriege ist der Friede. Nicht der Friede des Schweigens, sondern der Friede, der für die Menschen guten Willens verteidigt wird. Die Friedensbotschaft der Vulgata ist nicht naiv, sie ist präzise. Wer heute Waffenstillstand fordert und dem Regime erlaubt, seine Atomanlagen zu behalten, der bezahlt diesen Frieden mit der Sicherheit anderer. Zuerst Israels, das sich in der Vernichtungsplanung eines künftigen Nuklearstaates befindet. Wer die Boni Voluntatis-Unterscheidung aufgibt und aus dem Geist des Lukas eine unterschiedslose Beschwichtigung macht, hat die Botschaft nicht gerettet. Er hat sie verraten. Das ist Trumps Vorwurf. Er ist theologisch, er ist historisch und er ist berechtigt.
Sie hören 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat gestern die neue polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, für das vergangene Jahr vorgestellt. Und Hamburgs Innenminister Andi Grote von der SPD hat das Ergebnis als ermutigend bezeichnet. Grund sei der Rückgang der Straftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Darüber spreche ich jetzt mit Kontrafunk-Redakteur Jonas Greinberg, der die Vorstellung der PKS seit Jahren begleitet. Einen schönen Abend wünsche ich.
Einen schönen guten Abend, Frau Bunas.
Herr Greinberg, Hamburgs Innenminister Grote nennt das Ergebnis der polizeilichen Kriminalstatistik ermutigend. Sehen Sie das auch so? Wie erklären Sie den Rückgang der Straftaten in Deutschland?
Der Rückgang der Straftaten hat ja ungefähr um 5,5% im Vergleich zum Vorjahr auch mit der Teillegalisierung von Cannabis zu tun. Und ich halte die Aussage von Herrn Grote, der auch dadurch bekannt geworden ist, dass er Jagd auf Pimmelbilder gemacht hat, für zynisch. Denn gerade im Bereich der wirklich krassen Verbrechen wie Mord oder wie Vergewaltigung, wo es also starke Anstiege gibt, da muss man sich mal vorstellen, dass also ein Vergewaltigungsopfer zu hören bekommt, dass das eine ermutigende Entwicklung ist. Also das würde ich weit zurückweisen.
Reden wir an dieser Stelle über die Art der Straftaten. Gibt es eine Entwicklung, die signifikant ist für die aktuelle Kriminalstatistik?
Ich hatte ja schon angesprochen, dass also die krassen Verbrechen wie Mord und Vergewaltigung ungefähr so im Bereich von 6-8% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Und wenn man sich jetzt die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, dann kann man sehr schön filtern nach Tatverdächtigen je nach Staatsangehörigkeit. Dann sehen Sie zum Beispiel, dass da zum Beispiel ist 60, ich nehme nur ein Beispiel, das muss jetzt nicht so stimmen, aber dass zum Beispiel 60 Afghanen tatverdächtig waren wegen Vergewaltigung. Aber das allein lässt ja überhaupt gar keinen Schluss zu, wie das jetzt im Verhältnis zu anderen Gruppen ist. Und das ist, was ich zum Beispiel heute getan habe für einen Artikel für das Freilichtmagazin, in dem ich also mithilfe des Ausländerzentralregisters herausgearbeitet habe, die tatverdächtigen Belastungszahlen nach Staatsangehörigkeit und Straftaten ist. Und da bekommt man, da schlackern einem wirklich die Ohren, wenn man sich das auch im Detail anschaut. Ich kann Ihnen da mal für Vergewaltigung die tatverdächtigen Belastungszahlen geben. Da kommen auf 100.000 Afghanen in Deutschland im Schnitt 109 tatverdächtige Vergewaltiger. Und bei Deutschen sind das lediglich 10 pro 100.000. Also das ist eine Abweichung von 1.100%. Und auch beim Mord haben sie also signifikante Unterschiede. Da liegen jetzt nicht die Afghanen, da liegen die Syrer vorn. Und das sind 5,8 Syrer pro 100.000 Einwohner, die wegen Mord tatverdächtig sind. Und bei Deutschen eben 0,7, also ungefähr das Achtfache weniger.
Genau, gemessen am Bevölkerungsanteil seien eben laut der Auswertung ausländische Tatverdächtige im Vergleich zu Deutschen insgesamt um das 2,6-fache überrepräsentiert. Welche Rolle spielt dabei, wir kennen ihn alle, der australische Austauschstudent?
Die sind natürlich signifikant daran beteiligt. Ich würde allerdings auch die Schweizer dabei nicht ausnehmen. Nein, Spaß beiseite. Ist natürlich sehr klar, sie spielen hier an auf die Zahl, die Innenminister Dobrindt genannt hat, dass also bei den Gesamtstraftaten, wenn man Deutsche und Ausländer vergleicht, wohlgemerkt ohne ausländerrechtliche Verstöße. Ausländer hier eben um das 2,6-fache überrepräsentiert sind. Da gibt es dann verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Also der linksgrüne Mainstream verweist dann gerne auf sozioökonomische Umstände, dass Ausländer also häufiger arm seien, häufiger in Städten wohnen würden und dass auch das Anzeigeverhalten gegenüber Ausländern stärker ausgeprägt sei. Ich habe jetzt gerade vor dem Interview einen Artikel im Neuen Deutschland gelesen, wo also der Vorsitzende der deutschen türkischen Gemeinde zitiert wird, der gesagt hat, dass also Muslime, Ausländer unter institutionellem Rassismus leiden würden. Also mich überzeugt dieses Argument nicht, denn die wirklich einzige belastbare Studie, die wir hierzu in Deutschland haben, ist die Niedersachsen-Survey des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Da hat man ungefähr 10.000 Schüler befragt. Und was dabei rauskommt, ist sehr interessant. Das Anzeigeverhalten ist tatsächlich sehr niedrig, am niedrigsten, wenn Opfer und Täter beide deutsch sind. Wenn allerdings Opfer und Täter beide einen Migrationshintergrund haben, dann ist das Anzeigeverhalten am höchsten. Also was Sie aus dieser Studie mitnehmen, die immer sehr gerne zitiert wird, ist eben, dass sich Ausländer untereinander am häufigsten anzeigen, sozusagen rassistisch untereinander sind. Das führt dieses Argument des institutionellen Rassismus durch die weiße Mehrheitsgesellschaft ad absurdum.
Nun ist ja auch in Kommentaren oder ja, in Artikeln zu lesen gewesen, eigentlich sind ja die Männer schuld. Es sind immer die jungen Männer, wo viele junge Männer sind. Da gibt's auch viele Straftaten, so ein bisschen die Peer Group und so weiter. Die machen halt immer Stress. Nun ist das aber in dieser Auswertung nicht ganz so einfach. Denn welche Rolle spielen denn die Frauen in dieser Statistik?
Das ist auch eben auch sehr interessant. Das BKA hat ja die tatverdächtigen Belastungszahl rausgegeben, also pro 100.000 Einwohner. Und wenn man da, wenn ich da jetzt recht orientiert bin, dann sind die ausländischen Frauen also fast gleich auf mit den deutschen Männern. Das ist ja schon sehr bemerkenswert. Und ich erinnere auch daran, bei der letzten PKS hatte ja auch News einen Bericht gebracht, dass also gerade bei bestimmten Staatsangehörigkeiten, also bei Serben waren das, glaube ich, dass da die Frauen also zum Beispiel bei Gewaltkriminalität noch stärker auffallen als deutsche Männer, was also wirklich schon sehr bemerkenswert ist.
Über welche Delikte reden wir da genau? Also es interessiert mich als Frau durchaus schon.
Also ich müsste mir den Bericht nochmal genau anschauen. Es würde mich sehr überraschen, wenn es hier um Sexualstraftaten geht. Aber ich denke, das sind die typischen Gewaltdelikte, Körperverletzung, womöglich auch räuberischer Überfall, solche Dinge.
Eine weitere ganz bemerkenswerte Entwicklung ist beim Alter der Tatverdächtigen zu beobachten. Können Sie uns mehr dazu sagen?
Ja, es wurde ja auch bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik gestern angesprochen, dass also die Gewalt unter Kindern, also wir reden hier von Kindern von 8 bis 14 Jahren, zunimmt. Und da stellt man sich die Frage, ja, warum ist das so? Dann sagen manche, das liegt also an der zunehmenden psychischen Belastung. Das halte ich nicht für sehr überzeugend. Also wenn Sie sich einfach mal vorstellen, was die psychische Belastung für Kinder in der Vergangenheit, zum Beispiel während den Weltkriegen gewesen ist, da sind die Kinder ja heute in Watte gepackt. Also das halte ich für das Symptom einer Zivilisationskrankheit, das darauf abzuschieben. Und ich würde auch vermuten, dass manche Psychologen damit eben Geschäfte machen wollen, indem sie dieses Problem in der Öffentlichkeit platzieren. Dann ist man natürlich schnell dabei zu sagen, ja, wir müssen jetzt etwas dagegen tun. Die sozialen Medien sind schuld. Wir müssen jetzt also stärker zensieren, stärker moderieren. Da würde ich auch vorwarnen. Das ist natürlich ein sehr offensichtlicher Vorwand. Also es ist ja klar, dass die Parteien an den Rändern, die Linkspartei wie die AfD, auf Social Media eben ziehen, gerade bei der Jugend. Und wenn sie sich dann jetzt aber mal die Kriminalitätsbelastung von Kindern von 8 bis 14 anschauen und da deutsch und ausländische Kinder vergleichen, dann bekommen sie eben ein ähnliches Bild wie vorhin schon angesprochen. Hier sind ausländische Kinder 146%, also um das 1,5-fache fast häufiger repräsentiert als deutsche Kinder. Also da sollte man dann doch schon eher in die Elternhäuser schauen, was da denn alles vielleicht nicht so ganz rund läuft.
Jonas Greinberg hat für uns die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 ausgewertet, die gerade veröffentlicht wurde. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und noch einen schönen Abend.
Sehr gerne, ebenso.
Sie hören 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Die gesetzliche Rentenversicherung wird künftig nicht mehr zum Leben reichen. Das hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gestern beim Empfang des Bankenverbands klargestellt. Wörtlich sagte er, sie, also die Rente, wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Die gesetzliche Rentenversicherung alleine werde allenfalls noch als Basisabsicherung funktionieren. Geahnt haben wir es ja irgendwie alle, aber so selbstverständlich ausgesprochen hat es bisher noch kein Regierungspolitiker. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Joachim Ragnitz. Er ist stellvertretender Leiter des IFO-Instituts, also des Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden. Guten Abend, Herr Professor Ragnitz.
Ja, schönen guten Abend auch.
Diese deutlichen Worte des Bundeskanzlers zu diesem hochsensiblen Thema, auf mich klingen diese Sätze wie eine Bankrotterklärung des Staates. Wie schätzen Sie das ein? Was kommt da auf die Rentner in Zukunft zu?
Ja, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, also hätte er bloß mal den Mund gehalten. Also wir haben ja eigentlich eine Diskussion gerade, wo es eine Rentenkommission gibt, die halt bis zum Sommer dort Vorschläge entwickeln soll. Und da ist jetzt irgendwie völlig fehl am Platze, dass der Bundeskanzler sich hinstellt und da schon irgendwie was sagt, was da möglicherweise aus dieser Kommission rauskommt. Abgesehen davon muss man eben sehen, also es verunsichert ja die Menschen total. Und wir haben aber eine Gesetzeslage, also bis 2031 ist das Rentenniveau fixiert auf 48% des durchschnittlichen Einkommens. Das ist halt gerade erst beschlossen worden, auch mit den Stimmen der CDU. Darüber hinaus wird man sicherlich auch nicht sagen können, wann wir die Renten jetzt massiv kürzen können. Ich meine, die SPD hat sich auch schon dagegen ausgesprochen, das zu machen. Das heißt, wenn so etwas kommt, wie der Merz es sich vorstellt, naja, kann das eigentlich nur sehr, sehr langfristig gelten, weil halt langfristig dann die Leute natürlich auch die Möglichkeit haben, privat vorzusagen. Aber diejenigen, die jetzt bald in Rente gehen, deren Erwerbsbiografie ist vorbei. Wenn die nicht gespart haben, kann man denen die Rente nicht kürzen. Also das ist also höchst leichtsinnig, was er da gesagt hat.
Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Ich meine, jede fünfte Person im Ruhestand hat maximal 1.400 € netto pro Monat zur Verfügung. Und viele müssen davon auch noch monatlich Miete zahlen. Nicht jeder hat ein abbezahltes Eigenheim. Wie könnte das in Zukunft überhaupt funktionieren, wenn man den Menschen sagt, oh sorry, es wird leider noch weniger?
Ja, ich sagte ja, also kurzfristig geht das überhaupt nicht, weil wenn man sagt halt, die gesetzliche Rente soll nur noch eine Basisabsicherung leisten, dann heißt das für mich so viel wie, ja, die soll auf Niveau von Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter abgesenkt werden. Also das widerspricht aber also allem, was man irgendwie an Sozialstaatsüberlegungen hat, was man auch an Rechtssicherheit hat, wenn man das kurzfristig macht. Wenn man jetzt sagt, ganz langfristig sollen die Leute natürlich dann irgendwie mehr privat vorsorgen, sollen auch Betriebsrenten irgendwie stärken, dann ist das irgendwie etwas, wo man sich ein Leben lang darauf vorbereiten kann und dementsprechend das dann möglicherweise auch so gestalten kann. Aber das gilt dann ab 2070 oder sonst was, aber nicht jetzt kurzfristig. Und selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie umgesetzt werden kann, weil ich meine, wenn die Leute sowieso nur noch eine Rente kriegen auf Sozialhilfeniveau, gibt es ja überhaupt keinen Anreiz mehr, irgendwie sich im Berufsleben irgendwie um ein höheres Einkommen zu bemühen, weil man ja nichts davon hat. Also das ist einigermaßen widersinnig. Abgesehen davon, dass man sagt, halt, man soll eben die beiden anderen Säulen der Altersvorsorge stärken. Ja, kann man machen. Aber man kann jetzt nicht sagen, halt, die gesetzliche Rente ist dann quasi wirklich nur noch Bürgergeld.
Wie bewerten Sie denn die reale Lebenssituation des Durchschnittsrentners heute, also in der Gegenwart aktuell? Schwimmen die denn alle im Geld?
Nee, die schwimmen ja nicht. Also Sie haben ja eben schon gesagt, halt, 20% der Rentner haben 1.400 Euro, glaube ich, zur Verfügung. Jetzt muss man ein bisschen Acht geben. Also das Durchschnittsniveau ist ein bisschen höher. Renten muss man natürlich auch irgendwie im Haushaltskontext sehen. Also wenn Sie dort einen Rentenbezieher haben und eine Partnerin, die halt auch eine Rente bezieht, ist das Einkommen vielleicht sogar noch ein bisschen höher oder sowas. Aber dass die jetzt in Geld schwimmen, kann man nun wirklich nicht sagen. Also das Rentenniveau in Deutschland ist mit 48% des durchschnittlichen Einkommens im gesamteuropäischen Vergleich eher am unteren Ende. Ne? Also, und dass man da irgendwie schon was reformieren muss, ist, glaube ich, unstrittig, aber nicht jetzt mit pauschalen Kürzungen.
Friedrich Merz hat gestern ja auch gefordert, dass die künftigen Rentner stärker privat vorsorgen sollen. Und das sagte er, das sollte man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, bei einem Empfang des Bankenverbands. Wie ordnen Sie denn das ein, also dass genau diese Aussagen vor diesem Publikum gemacht wurden?
Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also irgendwie klang das schon so ein bisschen, als ob er sich da so einschmeicheln wollte oder sowas. Also dass man privat vorsorgen muss, ja, aber und die Bundesregierung hat ja auch schon irgendwie Maßnahmen irgendwie auf den Weg gebracht, wo man sagt halt, man will halt die Riester-Rente irgendwie ersetzen durch so ein alternatives Instrument, wo man da entsprechend dann auch was machen kann. Man muss jetzt allerdings sehen, halt private Vorsorge, wer sich's leisten kann, macht das jetzt so oder so schon. Und die, die es nicht machen, können sich es häufig auch nicht leisten. Also weil die, wenn sie nur sehr geringes Einkommen haben, gleichzeitig hohe Mieten und so weiter zu zahlen haben, dann können sie nicht noch jeden Monat irgendwie Gelder zurücklegen, um damit fürs Alter vorzusorgen. Also so gesehen ist das auch etwas, was so ein bisschen wohlfeil ist, das da halt irgendwie beim Bankenverband zu sagen. Aber es geht eben an der Realität gerade der besonders bedürftigen Renten oder Erwerbspersonen, die halt geringe Einkommen haben, dann auch ein bisschen dran vorbei.
Genau darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen. Wo könnte denn für den Durchschnittsverdiener das Geld für eine private Altersvorsorge denn überhaupt herkommen, auch in Zukunft?
Naja, der Durchschnittsverdiener hat eine Sparquote von 10%. Also das heißt, er spart durchaus schon, was weiß ich, 300 Euro im Monat. Und gut, das macht er jetzt halt, um damit, weiß nicht, irgendwas auf der hohen Kante zu haben, für den Fall, dass man ein neues Auto braucht oder ähnliches. Oder
zum Beispiel eine neue Waschmaschine, vielleicht auch mal ein Häuschen
investieren. Genau, ne? Eben. Also ich meine, so ein gewisses Vorsorgesparen für oder so ein Vorsichtssparen für Notfälle, das hat jeder, der sich irgendwie leisten kann. Ne? Und jetzt kann man sagen, ja, man kann natürlich dann sagen, von diesen normalen Ersparnissen, die man so oder so hat, zahlt man jetzt irgendwas ein auf ein Aktiendepot oder sowas, wo es dann eine höhere Rendite gibt als auf dem Tagesgeldkonto oder sowas. Das kann man davon dann eben abzwacken. Ne? Aber dass man jetzt sagt, halt hier irgendwie zusätzlich Geld zu sparen, also über diese normale Ersparnis hinaus, hat dann natürlich auch wieder negative gesamtwirtschaftliche Effekte, weil es wird dann halt weniger konsumiert, weil da mehr gespart wird, hat dann wiederum negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Also das heißt also, es wird nicht unbedingt zu zusätzlicher Ersparnis kommen, sondern einfach nur eine Umschichtung, und das ist wahrscheinlich dann etwas, was man machen kann oder sowas, ne? Aber ist dann nicht unbedingt das, was halt insgesamt der Regierung davor schwebt, was sie da irgendwie tatsächlich haben will.
Aber müsste man nicht da insgesamt erstmal die Abgabenlast für die Arbeitnehmer senken, um zu sagen, okay, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was für die Altersvorsorge zurücklegen, damit ihr überhaupt überleben könnt? Ich finde das persönlich zutiefst ungerecht und auch nicht besonders motivierend für die Menschen, die hier in diesem Land die Arbeit machen.
Naja, da sprechen Sie ein Problem an, was wir so oder so haben, dass halt die Abgabenlast in Deutschland relativ hoch ist, mit schon jetzt so an die 50%. Also das bedeutet halt irgendwie, man muss dann entweder bei einer Einkommensteuerreform machen oder bei den Lohnnebenkosten, also bei den Sozialabgaben irgendwie versuchen, was zu dämpfen. Bloß das Geld fehlt dann natürlich irgendwo im Staatshaushalt auch. Aber wir brauchen eigentlich eine grundsätzliche Reform, dass der Staat sich überlegt, na, was muss der Staat wirklich erledigen, welche Aufgaben hat er, und all das, wo man mit den Einnahmen nicht ausreicht, muss man quasi diese Ausgaben dann eben auch reduzieren. Im Augenblick läuft die Diskussion ja eher in die andere Richtung. Man will halt Mehrwertsteuer erhöhen oder Ähnliches, ne? Also das heißt eigentlich, die Abgabenlast nochmal zu erhöhen. Das erschwert es dann natürlich darüber hinaus wieder auch noch privat vorzusorgen. Und da hilft es auch nichts, wenn der Staat dann sagt, naja, dann subventionieren wir die private Altersvorsorge nochmal oder sowas. Das treibt die Ausgaben ja nochmal und irgendeiner muss das auch zahlen. Also letzten Endes haben wir hier ein sehr viel tiefgreifenderes und grundsätzliches Problem, dass der Staat quasi irgendwie über seine Verhältnisse lebt und Aufgaben schultert, die er eigentlich sein lassen sollte.
Werfen wir jetzt mal einen Blick nach Österreich und in die Schweiz. Wie beurteilen Sie die gesetzliche Altersvorsorge denn dort im Vergleich zu Deutschland?
Naja, sie wird hier in Deutschland, zumindest das österreichische Modell, wird in Deutschland immer so ein bisschen als Vorbild angesehen, aber das relativiert sich dann, wenn man sich die Details dort anschaut, ne? Also es wird halt irgendwie, man muss mehr einzahlen, also die Kosten sind höher. Gleichzeitig haben wir dort auch das Phänomen, dass halt die Rente nicht mehr mit den Löhnen sich erhöht, sondern nur noch mit der Inflationsrate, was halt gerade diejenigen, die sehr lange leben, dann zunehmend dann benachteiligt, weil deren Renten dann nicht mehr so stark steigen. Das heißt, auf den ersten Blick sieht das besser aus, weil es halt ein höheres Rentenniveau ermöglicht, aber zu Kosten, die man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Ja, und in der Schweiz ist, gut, gibt es auch ein Rentensystem, was ein paar Unterschiede zu Deutschland hat. Da ist vor allem die Deckelung der Renten da, dass man halt sagt, naja, Leute, die sehr hohe Einkommen gehabt haben, deren Rentenansprüche werden quasi gekappt. Also, und das ist etwas, was man in Deutschland auch gerade diskutiert. Gibt es auch Gründe dafür, das zu tun, weil man da eben auf diese Art und Weise die Ungleichheit bei den Rentnern irgendwie vermindern kann und gleichzeitig damit erreichen kann, dass halt die Gelder, die dann halt oben eingespart werden, unten zur Dämpfung von Altersarmut eingesetzt werden können. Also muss man diskutieren, aber das wäre eine Möglichkeit, wie man was machen könnte. Bloß eben, man kann jetzt nicht sagen, wir picken uns aus jedem System einen Punkt raus und sagen halt, ihr habt es besser, sondern dann muss man schon das Gesamtsystem schauen und dann genau abwägen, was davon passt auf Deutschland und was nicht.
Nun muss man aber schauen, die Bezüge von pensionierten Beamten in Deutschland sind durchschnittlich doppelt so hoch wie die von Rentnern. Und aktuell sind sogar noch Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung im Gespräch. Rentner können laut Friedrich Merz dagegen künftig nur noch mit einer Grundabsicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung rechnen. Wie soll denn so etwas auch im Hinblick auf die Gesellschaft funktionieren?
Ja, das wird ja in Deutschland sehr intensiv diskutiert, dass halt die Beamtenpensionen viel höher sind, weil die halt ganz anders irgendwo berechnet werden, ne? Wir haben halt dieses Alimentationsprinzip, die Beamten zahlen nichts ein, werden dafür aber vom Staat irgendwie dauerhaft versorgt. Dann wird dann immer gesagt, naja, sie haben in der Erwerbsphase geringere Ansprüche oder geringere Löhne.
Das stimmt ja so nicht mehr.
Das stimmt auch nicht unbedingt, ne? Aber wird halt vom Beamtenbund und Ähnlichem dann immer irgendwie vorgebracht, beziehungsweise die dürfen nicht streiken oder sowas. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man schauen, man kann jetzt nicht auf der einen Seite sagen, ja, die Rentner sollen irgendwie bluten und quasi auf so eine Basisabsicherung zurückgefahren werden und die Beamten, da bleibt alles beim Alten. Also ich glaube, bei den Beamten muss man insgesamt auch irgendwie genauer hinschauen, wie kann man dort eben Reformen machen, die darauf hinauslaufen, dass dort die Pensionen tatsächlich gekürzt werden. Und zum Zweiten muss man natürlich auch überlegen, brauchen wir so viele Beamte? Also in vielen Bereichen ist es für meine Begriffe nicht erforderlich, dass man dort verbeamtet. Klar, bei Polizei oder sowas schon, aber doch bei Lehrern nicht oder Ähnliches. Die kann man also ohne weiteres auch als Angestellte dann irgendwie fahren. Und damit würden die auch in der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Das wäre, glaube ich, eine gerechtere Lösung.
Warum traut sich da keiner ran? Politisch?
Naja, Sie müssen schon sehen, dass die Politiker quasi hinter sich einen gewaltigen Beamtenapparat haben. Und die Beamten, die versuchen dann natürlich irgendwie ihre Privilegien auch irgendwie zu sichern und können sich dann im Zweifel auch gegenüber den gewählten Politikern an der Spitze ihrer Häuser dann eben auch durchsetzen. Ich glaube, das ist so der wesentliche Grund, dass da halt die innere Verwaltung so ein bisschen blockiert, wenn es dann an die Privilegien der Beamten geht. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass dort halt Reform in der Beamtenschaft immer abgeblockt werden und da sich seit ewigen Zeiten eigentlich kaum etwas getan hat.
Die Pläne um die Gesundheitsreform, Stichwort Wegfall der Familienversicherung, Einschnitte beim Krankengeld. Die Union scheint die Daumenschrauben bei den Steuerzahlern ordentlich anzuziehen. Wie groß ist Ihrer Meinung nach der politische Zündstoff in diesen Äußerungen, die Friedrich Merz da gestern gemacht hat?
Also auf politischer Ebene ist ja alles schon mal irgendwie von sowohl von der SPD als auch von den Oppositionsparteien abgelehnt worden. Ne? Also und nochmal, wir haben eine Rentenkommission, da sollten wir die erstmal arbeiten lassen und warten, was dort dann tatsächlich an Ergebnissen rauskommt. Dass wir insgesamt den Sozialstaat irgendwo reformieren müssen, dass die Ansprüche in Teilbereichen zurückgefahren werden müssen, ist, glaube ich, weitgehend Konsens in allen Gruppen, aber sobald man da, oder allen politischen Gruppierungen, aber sobald man jetzt irgendwie anfängt, dort konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, gibt es natürlich immer Widerstand von denjenigen, die davon benachteiligt sind. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es dann die Kunst der Politik zu sagen, ja, wir müssen Reformen machen allein, um halt Deutschland als Wirtschaftsnation wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und dann müssen halt diese Belastungen, die damit dann irgendwie unweigerlich verbunden sind, so verteilt werden, dass halt niemand das Gefühl hat, jetzt, dass er besonders benachteiligt, also ungerecht behandelt wird, sondern dass es irgendwie ausgewogene Schmerzen sind, die da irgendwie verteilt werden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie man so etwas überhaupt durchsetzen kann.
Aber ausgerechnet jetzt bei den Menschen, und das ist meine letzte Frage, die ja wirklich den Laden am Laufen halten, die arbeiten, die lange arbeiten. Wie kann das sein, dass man ausgerechnet da sagt, naja, wir müssen jetzt mal ein bisschen gerechter werden?
Naja, manches, was wir derzeit machen, ist nicht unbedingt gerecht. Also ich meine, wenn halt wir eine kostenlose Familienmitversicherung haben, kann man sich schon die Frage stellen, warum ist das so? Also hat sich so eingebürgert die letzten, weiß nicht, 50 Jahre oder sowas, kommt aber aus einer Zeit, wo halt irgendwie wir auch ein anderes Arbeits- oder Familienrollenmodell gehabt haben. Also da kann man dann schon überlegen, ob man da irgendwie bestimmte Ansprüche, die man in der Vergangenheit irgendwie gewährt hat, ob man die künftig noch braucht. Oder nehmen wir sowas wie die Rente mit 63, da sagen inzwischen auch eigentlich alle Fachleute, war ein Fehler, sollte man zurückgehen. Wird aber nicht gehen, weil dann natürlich immer Leute schreien. Also das heißt, man muss sicherlich dann schauen, wo haben wir es mit dem Sozialstaat überzogen, und zum Zweiten muss man auch schauen, wo haben wir irgendwelche Leistungen, die halt beispielsweise nur von Beitragszahlern geleistet werden oder gezahlt werden, obwohl sie eigentlich eine gesamtgesellschaftliche, gesamtstaatliche Aufgabe ist. Also die ganzen Sozialleistungen oder überhaupt Renten und Krankenversicherungsleistungen für Leute, die da nie irgendwas eingezahlt haben, müsste man schauen, ob man die dann nicht zumindest irgendwie aus Steuermitteln, wenn überhaupt, dann weiterfinanziert. Also solche Zuspitzungen des Sozialstaats, die wir in vielen Bereichen haben, da müsste man schon schauen, kann man nicht eher sagen halt, naja, wir müssen da zurückfahren, wir müssen es anders finanzieren und teilweise auch mehr auf diese Eigenverantwortung der Bürger dann eben vertrauen, dass sie sich im Zweifel auch selber dann irgendwie entsprechend anpassen und nicht vom Staat irgendwie eine Übernahme und eine Abwehr aller Risiken irgendwie erwarten.
Das war eben noch ein interessantes Stichwort, was Sie gesagt haben. Menschen alimentieren, die nie etwas eingezahlt haben. Deswegen frage ich nochmal, hat es der Sozialstaat an gewissen Stellen vielleicht auch überzogen?
Ja, würde ich glatt so sehen. Also wir haben ein sehr ausgefeiltes Sozialsystem, was von der Politik dann auch immer irgendwie gelobt wird. Die sagen dann halt, wir machen Maßnahmen, wo wir jegliche Lebensrisiken irgendwie versuchen abzudecken. Also es geht natürlich los bei Leuten, die auch tatsächlich versichert sind. Also bei der ganzen Familienpolitik, bei der Alterssicherung gibt es solche Sachen, die man halt, wo man sagen würde, warum ist es denn nötig, jetzt irgendwie eine Mütterrente zu haben? Und natürlich muss man auch überlegen, halt, wieso müssen alle Migranten, die zugewandert sind, halt irgendwie entsprechende Krankenversicherungsleistungen und Ähnliches haben. Warum müssen halt, wird halt Kindergeld tatsächlich auch an Kinder gezahlt, die nicht in Deutschland leben, sondern kriegen, auch wenn sie in Rumänien leben, halt das deutsche Kindergeld ausgezahlt, wenn ihre Väter hier oder Mütter hier in Deutschland arbeiten. Das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, naja, ist eigentlich etwas, wo man wirklich mal kritisch hinschauen müsste, inwieweit das notwendig ist. Muss man natürlich auch schauen, inwieweit das dann halt durch EU-Recht vorgegeben ist. Da muss man, wie das jetzt bei dem Kindergeld der Fall ist, da müsste man dann tatsächlich auch sagen, ja, muss die Bundesregierung daran arbeiten, halt die EU-Regeln entsprechend dann auch anzupassen.
Die gesetzliche Rente wird künftig nicht mehr zum Leben reichen. Diesen explosiven Satz sagte gestern der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Empfang des Bankverbands. Wie steht es um die Zukunft der gesetzlich Rentenversicherten? Darüber sprach ich mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank auch.
Sie hörten 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Roger Letsch in der Redaktion und Jörg Reinke in der Technik. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Morgen erwartet Sie hier in unserem Abendjournal 1820 mein Kollege Benjamin Golme. Und um 20 Uhr geht es bei uns weiter mit einer neuen Ausgabe der Sendung Persönlich. Diesmal wird die Publizistin und ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau, Professor Gabriele Krone-Schmalz, über Höhenflüge und schmerzhafte Tiefpunkte ihres Lebens sprechen. Mein Name ist Silke Bunners. Kommen Sie weiterhin gut informiert durch den Abend. Tschüss.